Zwei ehemals öffentlich-rechtliche Kollegen kritisieren die Öffentlich-Rechtlichen, liebe Hetzerinnen und Hetzeronnen,
rund. Und nun das Dossier.
Herr Volker Bräutigam, 1941 geboren, in Gera. Dann aber schnell anderswo. Er wirkte in der Augsburger Allgemeinen, der Stuttgarter Zeitung und ab 1975 10 Jahre Nachrichtenredakteur Tagesschau, danach Kulturredaktion N3, zuletzt Lehrbeauftragter in Taiwan, Gewerkschaftler. 1988 organisierte er die erste mit Programmausfall verbundene Arbeitsniederlegung der deutschen Fernsehgeschichte. Später schrieb er für Unsere Zeit, Zentralorgan der deutschen Kommunistischen Partei, Rubicon, aber auch Russia Today.
RTDE. Kritisch bleiben.
Bekannt die Tagesschauer, ein Tagesschau-Redakteur berichtet von 1982. Friedhelm Klinkhammer war fast 3,5 Jahrzehnte beim NDR, daher kennt man sich. Seit 2008 im Ruhestand, wir haben es also mit älteren Herren zu tun, die nun für den Verein Ständige Publikumskonferenz öffentlich-rechtlicher Medien e.V., Webseite publikumskonferenz.de, Blog, veröffentlichten einen Text. Morgen kommt der Russe, wir müssen alle sterben. Die Sterbenden den Don dann nun. Russenhass, Russenangst, genau danach sieht es aus, wenn ein deutscher Minister, unser kriegstüchtiger Pistorius, lieber den Krieg gegen Russland vorbereitet, statt sich strikt auf friedensbewahrende Verteidigungspolitik gemäß Grundgesetz zu beschränken.
Der Krieg muss nach Russland getragen werden.
Aus Worten und Taten Präsident Putins müsse man schließen, es besteht eine Bedrohung und die kann sich ab 2029 realisieren. Ach ja, die ARD-Tagesschau, geübt in der Kunst der staatsbürgerlichen Meinungsverbildung, gab noch eins drauf. Laut Geheimdiensterkenntnissen sei eigentlich schon 2028 damit zu rechnen. Hingegen unterschlug die Regierungströte, dass Russland eine umfassende Nicht-Angriffsgarantie anbietet. Zitat Außenminister Lavrov: Wir haben mehrfach gesagt, dass wir nicht die Absicht hatten und haben, irgendein derzeitiges NATO- oder EU-Mitglied anzugreifen. Wir sind bereit, diese Position in künftigen Sicherheitsgarantien für diesen Teil Eurasien zu verankern. Die Bundesregierung lehnte bekanntlich ab, ohne den Vorschlag auch nur zu prüfen. Mit Russen redet unser Berliner Nulpenregime nicht. Das deutsche Volk, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Wie wohltuend diese hehren Worte in unserem Grundgesetz. Nur ist das deutsche Volk kein gleichberechtigtes Mitglied in einem vereinten Europa geworden, sondern seit 1990 komplett unter Washingtons Fuchtel geblieben. Wenn Donald Trump böse guckt, scharwenzelt Kanzler Merz vor ihm herum und gibt brav Pfötchen und erfüllt dann die Aufträge der transatlantischen Rüstungsindustriellen. Zitiert der vormalige CIA-Analyst Larry C. Johnson: Mit der lächerlichen Behauptung, dass Russland Europa erobern und besetzen wollen, erzeugen Merz, Pistorius und überhaupt alle europäischen Kriegstreiber Massenhysterie. Warum eigentlich? Europa hat nichts mehr, was Russland braucht oder will. Ob das einfache deutsche Volk vom Willen zum Frieden beseelt ist, wissen wir nicht. Es wird ja traditionell gar nicht ernsthaft nach seinem Willen gefragt. Unübersehbar aber ist, die herrschenden Eliten haben ihre angejahrten Friedensmasken abgelegt und betätigen sich wieder als Kriegstreiber, als menschenverachtende Rüstungslobbyisten, als Lügner, schamlose Propagandisten und gnadenlose Sozialabbaufetischisten. Diese Kreise wissen zu verhindern, dass der Wille des Volkes, falls der sich überhaupt bemerkbar macht, 1:1 befolgt wird. Formen direkter Demokratie sind ihnen ein Gräuel, deshalb bleiben Volksentscheide. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Auch nur eine grundgesetzliche Option, Papier ist geduldig, wie man weiß. Derzeit beteiligen sich unsere Kriegslüsternen am Auslöschen einer ganzen Generation junger Männer auf den ukrainischen Schlachtfeldern, skrupellos, gewissenlos, aber angeblich zum Schutz der westeuropäischen Freiheit und Demokratie. Wehrfähigen Männern wird mit Unterstützung der Laien, EU-Kommission und der Merz-Regierung die Ausreise aus der Ukraine in die westliche Freiheit prinzipiell verwehrt, weil dem wild gewordenen pro-narzisstischen Machthaber in Kiew, Selenskyj, wir werden alle besiegen, Ruhm der Ukraine, die Soldaten an der Front ausgehen.
Hundreds of thank you.
Regierende Christdemokraten wollen neuerdings wehrfähigen Ukrainern grundsätzlich nicht mal mehr den rechtlichen Schutzstatus in Deutschland gewähren, sondern sie in den Fleischwolf des ukrainisch-russischen Krieges zurückschicken. Friedrich Merz: Die Ukraine verteidigt nicht nur ihre Freiheit, sondern auch unsere Freiheit. Jawohl, ums Verrecken. Bis zum geht nicht mehr. Und damit der Korrupte in Kiew mit dem mörderischen Krieg weitermacht, hat ihn unser vom Frieden beseeltes Regime in diesem Jahr schon mit weiteren 11,8 Milliarden Euro Militärhilfe geschmiert.
Wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes, ohne Wenn und Aber.
Die kriegsvorbereitende Politik unserer Regierung wäre gegen das Volk auf Dauer unmöglich. Da ihr vernünftige Begründungen fehlen, füllt sie die Lücke mit Desinformationen, Angstmacherei und menschenverachtender Hetze. Der Staatsfunk steht ihr dafür zu Diensten. Der Zweck von Zianze: Verängstigte Bürger lassen sich leichter neue Steuern aufbrummen und ihren sozialen Besitzstand abluchsen. Das abgepresste Geld wird der Rüstungswirtschaft und ihrer kriegswilligen Lobby in den Rachen geschoben. Der Bürger nimmt Sinn. Die angeblich zwingend notwendigen Verteidigungsausgaben, heuer überplanmäßig 124,7 Milliarden Euro, sind schließlich für den Durchschnittsbürger nur noch eine abstrakte, nicht mehr wirklich vorstellbare Menge Geld. Und wer zur Tafel gehen muss, weil er es sich nicht einmal leisten kann, sein Essen bei Aldi oder Penny zu kaufen, dem sind unsere 2,5 Billionen Euro Staatsschulden vollends egal, so egal wie die antirussischen Bedrohungslügen.
Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen.
Unsere Nazi-Vorfahren steigerten die imperialistische Russenfeindlichkeit Kaiser Wilhelms II. Ins maßlose Propagandaminister Goebbels Hasstirade. In unserem Kampf gegen den Bolschewismus stehen wir heute nicht mehr allein. Um ihn wirksam zu bekämpfen, ist der Zusammenschluss aller gesunden Kräfte nötig. Der Bolschewismus ist grundsätzlich daran interessiert, Krieg und Verwirrung zu stiften. Der Kampf gegen den Bolschewismus ist nicht nur ein Kampf für die Erhaltung der Kultur im eigenen Land, sondern ein Kampf für den Weltfrieden. Der Hass auf die Bolschewiki bekam zusätzlich noch die rassistische Note »slawische Untermenschen«. Eine deutsche Wortschöpfung. Nazi-Deutschland wurde zwar von der Sowjetunion mit Unterstützung der Westalliierten niedergerungen, der deutsche Russenhass und das unerträglich arrogante Überlegenheitsdenken haben jedoch überdauert. Schon 7 Jahre nach Kriegsende schwang sich Konrad Adenauer, der erste Kanzler der Bundesrepublik, zu einem moralisierenden und die monströsen Nazi-Verbrechen relativierenden Vergleich auf. Zitat: Die Sowjetunion ist ein noch viel größerer und viel mächtigerer und viel totalitärerer Staat, als es das nationalsozialistische Deutschland gewesen ist. Und heutzutage? Die Frage, ob Russlands Außen- und Sicherheitspolitik Deutschland bedrohe, bejahten im Jahr 2018 nur 28% der Befragten, 2024 waren es 66%. Als ob Russlands Präsident Putin im November 2021 nicht geradezu händeringend darum gebeten hätte, die bedrohliche NATO-Einflussnahme auf die Ukraine einzustellen und ein gesamteuropäisches Sicherheitskonzept zu verabreden. Umfragen bestätigen die ungebrochene antirussische Einstellung der deutschen Bevölkerung gegenüber ihren Befreiern vom Nationalsozialismus. Nicht überraschend, denn unsere politischen Eliten haben nie aufgehört, ihre russophoben Lehrsätze zu Dogmen zu erheben. Seit dem 24. Februar 2022, als Putin sich aufgrund ihrer aggressiven und subversiven Politik zum Krieg in der Ukraine provozieren ließ, legen sie mit Wonne tagtäglich ihre Platte von der Bedrohung unserer Freiheit auf. Mit Erfolg, weil alle Hintergründe und Fakten über die von den USA, der NATO, der EU und speziell von Deutschland geschaffenen Kriegsursachen verschleiert und vergessen gemacht wurden. Der Beitrittsdruck der NATO und der EU auf die Ukraine, Fakte EU, Nulands 5 Milliarden US-Dollar zur Vorbereitung des Maidan-Putsches, Steinmeiers betrügerisches Abkommen mit dem tags darauf vertriebenen Präsidenten Janukowitsch, Merkels nicht minder hinterfotziger Minsk-II-Vertrag, der keine Befriedung bringen, sondern Kiew Zeit zur Aufrüstung und Kriegsvorbereitung geben sollte. Mit dem Begriff völkerrechtswidriger russischer Angriffskrieg wurden die Vorgeschichte, die objektiven Ursachen und die gesamte Wahrheit über den Ukraine-Krieg gleichsam unter einem Beton-Sarkophag wie jener in Tschernobyl geschoben und abgedichtet. Die Gefahr, für jedermann sichtbar als kriegslüsterne Politikbetrüger dazustehen, ist damit für unsere Oberen gebannt.
Putins pro-russischer, brutaler, aggressiver, imperialer, heimtückischer, selbsternannter, grausamer Angriffskrieg.
Der Russenhass unseres politischen Führungspersonals wurde in allen gesellschaftlichen Bereichen selbstverständlich und normativ im Militär, in der Wirtschaft, im Sport, im Kulturbetrieb Russophobie als Staatsräson maßlos, gewissenlos, sogar strafbewehrt. Wer gegen die Geschichtsklitterung aufmuckt und lauthals Geschichtsbewusstsein und Faktentreue reklamiert, den greift sich der Staatsanwalt. Kostproben für Russophobie und Menschenverachtung geliefert von unseren führenden Volksvertretern. Außenminister Wadefuhl: Russland wird immer ein Feind für uns bleiben. In einem Telefonat, das er vermeintlich mit engen Mitarbeitern des ukrainischen Präsidenten führte, tatsächlich war er russischen Telefonpranks dann auf den Leim gegangen. Bundeskanzler Friedrich Merz, Zitat: Wir erleben im Augenblick dieses Land, Russland, in einem Zustand der tiefsten Barbarei. Das wird sich in absehbarer Zeit auch nicht ändern und damit müssen wir uns abfinden. Und weil Putin nach einem Sieg über die Ukraine angeblich weitere Länder angreifen werde, Zitat: Wir werden uns wieder verteidigen müssen. Bewusst oder unbewusst wiederholt Merz damit Hitlers Propaganda, der deutsche Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion sei als Präventivkrieg vorbeugende Verteidigung gerechtfertigt. Russland bzw. die Sowjetunion haben Deutschland jedoch noch nie angegriffen. Merz pflegt ein borniertes Feindbild, das hindert ihn, die angebrachte Lehre aus der verheerenden deutschen Geschichte zu ziehen und seine Politik entsprechend friedensdienlich zu gestalten.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Merz' bösartige Sprücheklopferei ist ein Fingerzeig darauf, dass die deutsche Bourgeoisie nie verwunden hat, von den Barbaren im Osten besiegt worden zu sein und dass sie nach wie vor revanchistische Gedanken pflegt. Klar, dass die regierende Politblase einen auf Saubermann macht und betont, ihre Hasstiraden richteten sich nur gegen die verbrecherische russische Regierung, nicht gegen das russische Volk. Auch dieses Nonsensbekenntnis hat üble Tradition. Beispiel: Am Tag des Angriffes auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 schnauzte Adolf Hitler im Reichsrundfunk, Zitat: Niemals hat das deutsche Volk gegen die Völkerschaften Russlands feindselige Gefühle gehegt. Nicht Deutschland hat jemals versucht, seine nationalsozialistische Weltanschauung nach Russland zu tragen, sondern die jüdisch-bolschewistischen Machthaber in Moskau haben es unentwegt unternommen, unseren und anderen europäischen Ländern ihre Herrschaft aufzuoktroyieren. Das Ergebnis der nicht gehegten feindseligen Gefühle gegen die russischen Völkerschaften ist bekannt. 27 Millionen ermordete Sowjetmenschen, jeder achte Bewohner ein Kriegstoter, in Deutschland bei 6,3 Millionen Kriegstoten jeder elfte. Deutsche Politik nur gegen den Kreml, nicht gegen die russische Bevölkerung, pure Heuchelei, denn mit Wirtschaftssanktionen Russland ruinieren, wird die Bevölkerung drangsaliert, weil man sie zwingen will, ihre Regierung zu entmachten und dem Westen genehme, fügsame Nachfolger zu akzeptieren. Die gleiche Absicht stand hinter dem Plan der Brüsseler Domina von der Leyen und ihres Berliner Kumpans Merz, 300 Milliarden Euro eingefrorenes russisches Staatsvermögen zu klauen, die schließlich nicht Putin, sondern der russischen Bevölkerung gehören. Auch trifft die mittelbare Kriegsbeteiligung auf Seiten der Ukraine nicht Putin, sondern breite Teile der Bevölkerung, vor allem weil Deutschland massenhaft tödliche Waffen liefert. O-Ton Merz, Zitat: Russland ist kulturell, literarisch und musikalisch ein zutiefst europäisches Land und im ganzen Land von europäischer Kultur geprägt. Jottchen, welch nagelneue Erkenntnis. Des Kanzlers Würdigung passt natürlich nahtlos in den neuen Umgang mit russischer Kultur und Kulturträgern. Dem Stardirigenten Valery Gergiev wurde als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker gekündigt, da er sich trotz Aufforderung nicht vom Krieg gegen die Ukraine distanzierte. Die berühmte Opernsängerin Anna Netrebko tritt, weil ähnlich drangsaliert, gleich gar nicht mehr im Ausland auf. Russland wurde von mehreren Filmfestspielen, zum Beispiel Venedig, und vom Eurovision Song Contest verbannt. Kulturinstitutionen wie die Kunstbiennale in Venedig, die es wagen, russische Künstler einzuladen, werden geächtet, zugesagte Fördermittel werden verweigert. Auch auf dem Büchermarkt zeigen sich die Auswirkungen der systematisch forcierten Russophobie. Russische Literatur ist out, der Markt ist eingebrochen. Im Sport schlug die russophobe Politik ähnlich durch. In fast allen Sportbewerben herrschte Teilnahmeverbot für Russen. Gelegentlich gab es Ausnahmen, aber nur unter erzwungenen Verzicht auf das Tragen der russischen Staatsflagge und das Abspielen der Nationalhymne. Als das Internationale Paralympische Komitee zur Olympiade 2022 die Teilnahme russischer und weißrussischer Sportler befürwortete, drohten vor allem die deutschen Sportfunktionäre mit Boykott. Das Komitee vollzog daraufhin eine Kehrtwende und schloss die Russen aus. Als die Verbände im Internationalen Paralympischen Komitee heuer nach mehrheitlichen Abstimmungen in ihren Gremien die Sperren doch aufhoben, auch das Verbot der russischen Flagge und Nationalhymne, beschloss der deutsche Verband, die Eröffnungsfeier der Paralympics zu boykottieren. Klar, dass auch die deutsche Politaufsicht, Sportstaatsministerin Schenderlein, CDU, in Vertretung ihres Kanzlers Merz die Eröffnungsfeier boykottierte. Den Widersinn dieser angeblich nur auf Putins Regierung zielenden Sanktionen Politik haben wichtige Sportverbände inzwischen begriffen. Sie hoben die Verbote auf. Die regierungsamtliche Russenfeindlichkeit hat Konsequenzen für uns alle. Man bestimmt inzwischen sogar, welche russischen Medien wir nicht nutzen dürfen. Von Thomas Jeffersons Mahnung, nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von allein aufrecht. Lassen sich unsere Zensoren nicht irritieren. Man verbietet uns zeitweise zum Gedenken an die gefallenen sowjetischen Befreier, an den Ehrenmalen in Berlin sowjetische Flaggen zu zeigen. Offiziellen russischen Repräsentanten wird gar die gemeinsame Teilnahme mit uns an Befreiungsfeiern in den ehemaligen Konzentrationslagern Buchenwald-Sachsenhausen verwehrt. Die Verwaltung der KZ-Gedenkstätte Dachau ließ im Mai einen Tag nach einer Gedenkfeier, an der auch russische Botschafter und der weißrussische Generalkonsul teilgenommen hatten, von deren Grenzen die Schleifen in den russischen und weißrussischen Nationalfarben abschneiden, niederträchtig, schändlich.
Das Dossier.
Verstörende Folgen des russlandfeindlichen Kurses. 88% der Westdeutschen und 77% der Ostdeutschen sehen mittlerweile in Russland eine Bedrohung für die Sicherheit in der Welt. Und wie sehen die Russen uns Deutsche? Früher fanden uns über 80% der Russen gut. Noch im Jahr 2010 sah kaum ein Russe Deutschland als gefährlich an. Heute betrachtet eine Mehrheit 55% Deutschland als Hauptfeind. Unsere führenden Giftspritzen Merz und Pistorius werden diesen Anteil weiter wachsen lassen. Sie haben schon das Fundament gelegt für den nächsten Krieg gegen Russland, den wir gemäß historischer Gesetzmäßigkeit erneut verlieren werden. Ein Aberwitz, diese Berliner Aggressivität gegenüber der Atommacht Russland. Aber es gibt ja so viele schöne Rüstungsmilliarden zu verpulvern. Und diese Mischpoke hetzt weiter. Merz. Der Ukraine-Krieg endet erst, wenn Russland wenigstens wirtschaftlich, wenn nicht auch militärisch erschöpft ist. Und darauf bewegen wir uns hin.
Wir sind auch nicht mehr im Frieden.
Wir werden der Ukraine weiterhelfen. Die Mittel der Diplomatie sind ausgeschöpft. So schwadroniert ein Kanzler, der noch kein einziges Mal mit Putin gesprochen hat und stur jeglichen Kontakt mit ihm ablehnt. Der eingangs bereits zitierte CIA-Analytiker Larry C. Johnson über unseren Kanzler: Da haben wir es wieder, ein kleiner Junge mit einer Zustimmungsrate von 21% treibt Deutschland in den Ruin. Das zeigt, dass dieser intellektuelle Zwerg in einem langen Körper sich selbst als neuen Führer sieht, denn ein echter Führer kümmert sich nicht um Zustimmungswerte. Wir Deutschen haben keine äußeren Feinde, nur innere. Die sind benennbar: Geldaristokraten, Rüstungsindustrielle und Kriegsbereitschaftspolitiker wie Merz, Pistorius und ihre Spießgesellen. Dazu kommen die regierungshörigen Massenmedien mit ihrer weit fortgeschrittenen Verblödung der Gesamtbevölkerung bei nachhaltig unzureichendem Bildungsangebot. Ach, liebe gute Leute, die beste Verteidigung besteht darin, Freunde zu gewinnen. Am geschichtsträchtigen 13. August 2026 beginnt der Live-Teil der Audiodatei provinziell. Die Technische Universität Chemnitz bleibt bei ihrer Entscheidung, Thüringens Ministerpräsidenten Mario Vogt den Doktorgrad zu entziehen. Sein Widerspruch wurde zurückgewiesen, teilte ein Sprecher der TU Chemnitz mit. Der Stern berichtet, Vogts Anwalt teilte mit, die Entscheidung der TU sei nicht überraschend. Nach rechtlicher Prüfung werden wir Klage erheben.
Dieter Hallervorden ist für Frieden. Ich bin auch für Frieden. Friedrich Merz ist für Frieden. Jeder ist für Frieden.
Angesichts des bevorstehenden Wahlergebnisses des Kollegen aus Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, bleibt ihm wohl auch nichts anderes übrig. Auf Gesangsstimme kann er nicht bauen.
Glockenklang in der Ferne.
Erinnert werden muss an den Fakt, dass Vogt bei den Wahlen 10% hinter Höcke lag und in Thüringen einen Bodo Ramelow ablöste, der, wenn man sich ehrlich macht, auch schon nicht ehrlich die zweite Amtszeit verbrachte, sondern so absurd es klingt, fast auf Anweisung von Angela Merkel seine Koalitionsbereitschaft mit der CDU in Sachsen-Anhalt, um die AfD zu verhindern, auch erklärt. Ich habe ja Ramelow mal unterstützt und auch gewählt, gemeinsam mit Dieter Dehm zudem, dass ich mich später dann auch in diesem Format dazu bekennen musste, als linker Björn Höcke in Thüringen meine Stimme gegeben zu haben, hat mit diesen Dingen zu tun. Und eben dieser Björn Höcke meldet sich jetzt zu Wort.
Verehrte Frau Wagenknecht, Sie haben vor kurzem zu Recht ausgeführt, dass die Brandmauerpolitik gescheitert ist. Mit Blick auf das BSW in Thüringen, das man als jüngste Kartellpartei bezeichnen muss, habe ich allerdings Zweifel daran, dass, falls Ihre Partei den Einzug in den Landtag von Sachsen-Anhalt schaffen sollte, ihrer richtigen Einsicht dann auch die richtigen Taten folgen.
Schlau verweist Höcke hier auf etwas, was ich in diesem Format dem BSW riet. Vor allem Wagenknecht in persona sollte mit ihren Treuesten der AfD beitreten und dieser Partei einen linken Flügel verleihen. Im Osten wäre dann eine neue AfD entstanden. In ihrer Gesamtheit dokumentiert diese Partei ja eh vor allem eine Spaltung zwischen Ost und West.
In Thüringen stützt ihre Partei den Ministerpräsidenten Mario Vogt. Ein Mann, der wirklich jede Glaubwürdigkeit verloren hat.
Dafür kann nun wirklich niemand was, außer er selbst.
Werte Frau Wagenknecht, Sie kommentieren durchaus des Öfteren klug das Zeitgeschehen. Sie reden viel von der Seitenlinie, wenn man so will. Schreiten Sie doch mal zur Tat. Übernehmen Sie staatspolitische Verantwortung. Und beweisen Sie den Thüringern, beweisen Sie den Sachsen-Anhaltern, dass das BSW doch keine Kartellpartei ist.
Welch Angebot?
Werden Sie Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen. Ich reiche Ihnen die Hand. Lassen Sie uns ein neues Kapitel in der Parteiengeschichte der Bundesrepublik Deutschland aufschlagen.
So romantisch es klingt, es ist klug. Wagenknecht als Person kann im Osten ein Potenzial von bis zu 20% der Wählerstimmen entfachen. Liegt bei Umfragen fast regelmäßig unter 5.
Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Demokratie in Deutschland wieder lebendig wird. Und lassen Sie uns das tun vor dem 6. September 2026. Vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Beste Grüße aus Thüringen.
Als der, der das ähnlich vor Jahren schon vorschlug, auch Grüße von mir.
Sarah kommt.
Höcke halte ich hier übrigens für glaubhaft. Bei der AfD in ihrer Gesamtheit habe ich durchaus Zweifel. Aber zu diesen Unterschieden zwischen Ost und West an diesem geschichtsträchtigen Tag, dem Tag des Baus des antifaschistischen Schutzwalls am 13. August 1961, vor 65 Jahren, Erich Honecker, vor 40 Jahren.
Heute, vor 25 Jahren, hat die Arbeit und Bauernmacht auf deutschem Boden in Übereinstimmung mit ihren Verbündeten im Warschauer Pakt die Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik gegenüber Berlin-West und der BRD, die bis dahin offen waren, unter Kontrolle genommen. Das hat unser Volk, hat den Völkern Europas den Frieden gerettet.
Kann angesichts der aktuellen Politik hier ernsthaft jemand dem Erich Honecker widersprechen?
Keinen Krieg gegen Russland!
Wer scheint bis jetzt am ernsthaftesten für Frieden einzutreten?
Begeistert haben wir heute am Kampfappell in unserer Hauptstadt teilgenommen.
Horst Lenk aus Henningsdorf vor 40 Jahren. Als zum 25. der Friedenssicherung übrigens auch der, für die im Westen exzessiv gedacht wurde. Die aktuelle Kamera publizierte internationale Stimmen.
Nach Meinung der Times gäbe es für die Mauer ein ernstzunehmendes Argument. Ohne sie wäre die Entspannung der 70er Jahre nicht möglich gewesen.
Zitiert auch ein Blatt aus dem damals nicht antifaschistischen Teil Deutschlands.
Die Frankfurter Rundschau bemerkt, die Vernunft aus Beton habe tatsächlich den Frieden stabilisiert.
Und auch noch die Frankfurter Allgemeine, damals politisch noch anders ausgerichtet als die Rundschau.
Das ist richtig.
Unter Hinweis auf das Fiasko, dass eine geplante Menschenkette am vergangenen Wochenende an der Staatsgrenze in Berlin-West mangels Beteiligung erlitt, kommt die Frankfurter Allgemeine zu dem Schluss. Die Mauer regt also weit weniger auf als beispielsweise die Stationierung amerikanischer Atomwaffen.
Aus dieser Meldung schön ableitbar, die Menschen wären zur Vernunft bereit.
Mit Schutzwall werdet nicht passieren.
Bei der aktuellen Nachrichtenlage stellt sich zumindest mir die Frage, welche gesellschaftliche Konzeption vernunftfähig ist. 10 Jahre nach dem Bau des antifaschistischen Schutzwalls, ihr Erzähler war 11 Tage alt, befand sich in einer frühen Phase seiner Entwicklung, publizierte das Neue Deutschland. Es sind heute 10 Jahre, seit die DDR im Einvernehmen mit den verbündeten Staaten des Warschauer Vertrages, nicht Paktes, wie Honecker es sagte, ihre Staatsgrenze gegenüber West-Berlin und der BRD militärisch gesichert hat. Drüben fantasierte man, dass die Bundeswehr demnächst mit klingendem Spiel durch das Brandenburger Tor einmarschieren würde. Damit war es aus, als am 13. August vor dem Brandenburger Tor die Kampfgruppen der Arbeiterklasse standen.
Die deutschen Wasserstraßen befinden sich in einer schweren Niedrigwasserkrise.
Drum schnell Trinkpause, liebe Svetlana.
In der Mokka mich Eisbader ist das geschehen.
Danke an Katrin Mücke, Donnerstag, der 13. August 2026, die kleine Audio.
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht ab.
Danke, beste Svetlana. Donald Trump erklärt, die USA hätten die Kontrolle über die Straße von Hormus.
Hier, Sesamstraße von Hormus,
ja. Der Iran, Irina, berichtet den Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, Amerika muss den Krieg beenden, die eingefrorenen Gelder des Irans freigeben, der Berater der Revolutionsgarden, Westasien ist weder der Hinterhof des Westens noch die Einflusssphäre irgendeiner anderen Macht. Die Außenminister Irans und Deutschlands telefonierten und Präsident Pezeshkian gratuliert den neuen Militärkommandeuren zu ihren Ernennungen. Israel meldet Angriff auf Hamas-Kommandeur in Gaza.
How dare you?
Und Trumps Sprecherin Caroline Leavitt möchte das Ganze wohl nicht mehr schönreden. Sie hört auf, berichtet der ORF. Die Augsburger Allgemeine fragt, plane Kamala Harris ein Comeback? Euronews, Syrien verurteilt Bashar al-Assad in Abwesenheit zum Tode. Welch berünftige Siegerjustiz. Putin kündigt Vergeltung für die Beschlagnahme russischer Schiffe an. Noch schummrig von Sonnenfinsternis, jetzt kommt erstmal Sommer. Satt bis Sonntag, dann Gewitter.
Marcello, das war ja wieder eine klasse Sendung. Weitermachen.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.